Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinung, Erfahrung und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener.
Hallo zusammen. Ich sitze hier wieder in illustrer Runde. Heute mal wieder nur ein Andreas und der zweite, der Markus. Hallo Markus, wie geht es dir?
Hallo Andreas, mir geht's sehr gut. Ich hoffe dir auch. Und ich bin ja gespannt, was wir heute wieder für ein tolles Thema haben. Aber es ist heute Folge 60. Das heißt, wir machen mal einen kurzen Ausblick oder schauen mal rein, was wir eigentlich in den letzten 10 Folgen alles behandelt haben. Und ja, ich denke, du könntest ja mal mit Folge 50 anfangen.
Das kann ich gerne tun. Folge 50, Markus, war übrigens ein kleiner Rückblick. Da haben wir uns so ein bisschen angehört, was wir da alles gemacht haben. Und danach haben wir noch ein kleines Thema gehabt. Ich weiß nicht, was übrigens.
Okay, dann sage ich es dir. In Folge 50 sind die BI-Projekte immer nur Fortschritt? Also wir haben uns überlegt, ob denn eigentlich immer es nach vorne geht oder mit Einsatz neuer Technologien auch teilweise ein Rückschritt oder etwas, was sich anfühlt wie ein Rückschritt. Aber dann kannst du ja jetzt sagen, was Folge 51 war.
Das will ich gerne tun, Markus. Aber ich habe so das Gefühl, wir müssen da nochmal schauen. Folge 51 war, lieber Homeoffice oder Büro? Kannst du dich noch dran erinnern, Markus? Was magst du denn lieber, Büro oder Homeoffice?
Ich bin ja ein Fan von Homeoffice, aber bin auch gerne im Büro. Also ich mache beides, aber natürlich aktuell nur Homeoffice und dann mit Team-Events im Büro oder in büroähnlichen Umgebungen. Dann Folge 52 haben wir mal besprochen, wie viele Schichten braucht eigentlich eine BI-Lösung, um auch da mal hinzugehen, wenn wir jetzt über Data Warehouse-Architekturen sprechen oder auch mit Power BI, wie viele Schichten muss man denn da bitte vorlagern, um eine gute Datenaufbereitung haben zu können? Oder ist Data Warehouse schon obsolet? Dann, ich glaube, das war eine Folge, die hast du auch ganz gut mit initiiert. Was war das?
Ja, da hatte ich mich ein bisschen von den Kollegen von der BARC inspirieren lassen. Ging so ein bisschen das Thema Trends für 2024. Markus, es hat sich da ja wirklich viel getan und ich bin gespannt, ob wir die Folge nochmal aufgreifen, denn auch die Trends bewegen sich fort und wenn ich sehe, was in unserem Kosmos alles los ist, da tut sich einiges. Was kam denn danach?
Danach kam die Frage, ob mittlerweile eigentlich Business und IT verschmilzt, also tatsächlich den Ansatz, den wir immer im Self-Service haben und dass die Business-User immer mehr den technischen Bereich auch mitbedienen oder die Technikleute auch immer mehr Business können müssen oder war es vielleicht auch schon immer so? Das haben wir mal in dieser Folge beleuchtet. Und dann geht es auch wieder weiter mit der Folge 55, Andreas.
In der Folge 55, ich kann mich noch wirklich gut daran erinnern, hatten wir mal ein Thema aufgegriffen, was viele bewegt und immer wieder heiß drum gestritten wird, ging es um das Thema Performance. Und ich kann mich daran erinnern, da haben wir viel drüber diskutiert, wie man Modelle aufsetzt, wo man die Performance hat. Ist sie entsprechend vielleicht im Ladeprozess zu verankern oder ist sie nachher im Modell? Und ich muss tatsächlich sagen, der Anker, den wir dort gesetzt haben, den haben wir doch, glaube ich, in Folge 56 nochmal ganz gut aufgegriffen. Was war das denn noch?
Genau, da haben wir uns mal wieder einen Gast in unserem Podcast eingeladen, nämlich den Michael Jungschläger. Und es ging darum, um Standardisierung und Flexibilität durch BI-Produkte, weil der Michael Jungschläger hat ja mit der Bimano Cloud ein Produkt, was im Prinzip ein Data Vault aufbaut. Was heißt im Prinzip? Es baut es auf. Und gerade da haben wir ja wieder den Thema mit der Datenaufbereitung, mit der Performance, aber gleichzeitig auch eben, dass man sowas out of the box kaufen kann, nicht selbst macht und vielleicht damit wieder mehr Performance in seinem BI-Produkt und in seiner Lösung bekommt, weil es einfach vorgegebene standardisierte Prozesse sind. Oh, und dann ging es weiter, Andreas.
Ja, das war wirklich super. Ich folge 57 und ich kann mich noch erinnern wie heute. Das Thema war wirklich und ist es auch immer noch, wie viel Realtime ist im BI sinnvoll? Und ich weiß, ich habe da den einen oder anderen Kunden, mit dem ich schon drüber gesprochen habe und ich kann da wieder nur meinen Kunden aufführen, der gesagt hat, wir würden uns jetzt freuen, wenn das halt near Realtime ist, Herr Bebersdorf, wäre super. Das war dann die erste Frage, wo sind wir denn heute? Ja, bei monatlich, also wenn es schon täglich kommt, wäre toll. Und Markus, wir wissen beide, das ist nicht unbedingt das, was wir unter Realtime verstehen. Aber du siehst, je nachdem, von welcher Seite der Kunde kommt, ist es natürlich total spannend. Und jeder Kunde hat ein anderes Sichtfeld drauf. Und ich glaube, auch das nächste Thema, Folge 58, ist auch immer ganz spannend, je nachdem, wie man es betrachtet. Oder was meinst du?
Genau, da haben wir uns mal Gedanken gemacht, was kommt nach der künstlichen Intelligenz. Tatsächlich ist ja künstliche Intelligenz so ein Thema, was gerade sehr stark boomt, was jeder einsetzen möchte. Doch die Frage ist eigentlich, wo führt uns das hin und wo wollen wir damit eigentlich, ja, was wollen wir damit erreichen? Tun wir es nur noch den Zweck geben, weil wir unbedingt künstliche Intelligenz einsetzen können? Und was machen wir, wenn wir das geschafft haben und tatsächlich unsere Sachen automatisiert haben? Was kommt eigentlich danach? Das haben wir mal versucht in dieser Folge zu beleuchten. Und dann sind wir schon bei Folge 59 und ich glaube, das Thema hat auch wieder ganz gut angeknüpft.
Ja, das fand ich auch. Also vielleicht nochmal zu der Folge Künstliche Intelligenz. Der Kevin könnte vielleicht nochmal helfen, denn der war gerade wieder auf einer Messe und der ist bei uns so ein bisschen der Leuchtturm für das Thema. Spannend, was der so alles berichtet hat. Aber auch bei Folge 59 war das mega spannend. Da hatten wir auch einen Gast, den Andreas Wiener. Wir haben die Folge ja auch so ein bisschen mit den doppelten Andreas genannt. Und was ich wirklich spannend fand, das Thema Data-Driven People. Und ich habe da auch viel mit meinen Kollegen drüber gesprochen, auch mit Kunden. Es ist tatsächlich spannend, wie unterschiedlich die Sichtweise auf das Thema ist. Und ich kann immer nur wieder sagen, nimm das Beispiel, wenn du etwas entwickelst, erwartest du, dass das automatisch produktionsready ist oder schreibst du es nieder? Also es gibt da so viele Dinge, die man damit aufnehmen kann. Und wann ist man wirklich data-driven? Da könntest du, glaube ich, mehrere Folgen zu machen, denn ich glaube, da haben ganz viele Menschen unterschiedliche Sichtweisen zu.
Genau, da sind wir immer wieder bei der Begriffsdefinition und die überhaupt zu finden. Und ich meine, dieses Data-Driven People ist ja schon mal wieder ein Wortspiel in Hinsicht zur Data-Driven Company, um einfach auch wieder den Menschen in den Fokus zu rücken. Und ja, wir werden da sicherlich noch sehr, sehr viel erleben in dem Bereich. Aber das soll heute gar nicht Thema sein. Vielleicht die Leute schon. Aber leite du mal ein, was wir uns eigentlich als Thema ausgesucht haben.
Ja, vielleicht nur kurze Einleitung dazu und ich bin tatsächlich auf deine Meinung gespannt, denn ich hatte dich im Vorfeld ja schon mal dazu gefragt. Es kommt bei uns immer wieder vor, dass wir Kunden haben, die gerne mit diesem Self-Service-Tool, das wir beide ja so lieben, mehr machen möchten. Und hier ist für mich immer die Frage, wo fängt man die Trennung an? Trennt man den Bericht von dem Modell oder sind das zwei unterschiedliche Welten? Und wer ist dafür zuständig, dass er das Modell baut? Wer baut die Berichte? Gibt es da irgendwo Schnittpunkte, wo man sagt, wer darf wann was machen? Und gibt es da vielleicht auch Limitationen? Also so ein bisschen Self-Service, wann trenne ich die Systeme? Also Datenmodell von Reports. Was ist sinnvoll? Wo setzt man es richtig ein? Und hat das eine oder das andere Vor- wie Nachteile? Wie siehst du das, Markus?
Ich habe da viele Ansatzpunkte, die wir auch in den anderen Folgen drin haben. Nämlich das eine ist, die Benutzer möchten eigentlich alles zusammen haben. Und das hat Microsoft auch sehr gut gemacht mit Power BI Desktop, den Endanwendern ein Tool an die Hand gegeben, wo sie alles zusammen machen können. Das heißt, selbst wenn sie direkt auf die Datenquelle zugreifen und meinetwegen noch Direct Query aktivieren, etwas, was ich sehr häufig irgendwie sehe, dass Anwender in der ersten Minute das viel machen, weil sie wollen einfach jetzt die Daten haben. Sie wollen die Daten haben. Sie sagen, warum sollte ich warten, wenn ich sie jetzt sofort haben kann? Heutzutage ist die Technologie doch so weit, dass ich das Ganze mal eben abfragen kann und kriege dann mein Ergebnis angezeigt. Deswegen dieses Aktive direkt dran. Genauso ist es dann eben bei Veränderungen, wenn Sie sagen, ich möchte eine Berechnung machen, ich möchte Formatierung umstellen. Das möchten Sie eigentlich immer direkt machen. Und wenn ich dann hingehe und überlege, wie ist denn Power BI Desktop aufgebaut, dann habe ich da unten irgendwo so eine Datentransformationsschicht, dann habe ich eine Modellierungsschicht, wo auch viel mit den Berechnungen und Formatierungen drin sind und dann habe ich meine Berichtsschicht. Und innerhalb von Power BI Desktop ist das erstmal relativ smooth. Wenn ich aber hingehe und anfange, das Ganze aufzuteilen, das hat Gründe in der Hinsicht, die der Anwender auch haben möchte, nämlich sowas wie Single Point of Trust. Ich möchte ein zentrales Datenmodell haben. Ich möchte es nur einmal aktualisieren, weil ich die Datenlast nicht auf das System mehrfach ansetzen möchte. Das heißt, ja, eigentlich muss man diese Trennung machen, damit es wirklich funktioniert, weil ich möchte vielleicht auch Änderungen, die ich am Datenmodell einmal gemacht habe, in jedem meiner Berichte nutzen können, weil die erste Intention, die ich da wiederum hätte, wäre, lass uns doch mal in den anderen Worst Case zurückfallen, in eine dunkle Zeit, wo ich einen Datenexport gemacht habe, habe meine Excel-Datei genommen, habe mir ein Datenmodell innerhalb von Excel aufgebaut und habe einen Bericht darauf aufgesetzt. Das habe ich innerhalb einer Datei gemacht, in den meisten Fällen. Da bin ich hingegangen und wenn ich noch einen neuen Bericht brauchte, der auf ähnlichen Datenmodell zugreifen soll, habe ich vielleicht die Excel-Datei kopiert. Das geht heutzutage bei Power BI auch. Ich kann auch die Datei einfach kopieren, habe das Datenmodell zweimal. Und wenn ich dann anfange, die Dateien getrennt entwickeln zu lassen, dann habe ich auch plötzlich zwei Modelle, die eben nicht einheitlich sind. Und der ganz große Worst-Case ist ja noch, und auch das funktioniert schon bei Excel, dass ich eine Excel-Datei auf eine Excel-Datei auf eine Excel-Datei referieren lasse. Also auch da schon Schichten habe. Und wenn ich in einer der Excel-Dateien einen Fehler drin habe, zieht er sich auch genauso durch, ähnlich wie wir es heute vielleicht haben, dass ich im Power BI Desktop in meinem Datenmodell eine Änderung mache und plötzlich in einer Datei, wo der Bericht ist, gesagt bekomme, dass die Spalte mit dem Namen nicht mehr auffindbar ist. So, jetzt habe ich schon mal ein paar Dinge da in den Raum geworfen. Andreas, möchtest du dazu was ergänzen?
Du siehst schon wieder mein Gesicht. Ich musste so schmunzeln, als du anfingst mit diesem Excel auf Excel auf Excel oder Datei auf Datei auf Datei. Das ist ja schon das Erste, wo ganz vielen sich die Haare kräuseln, weil das so flexibel ist. Aber du hast schon recht, diese Fehler, die ich vorne einbaue, die habe ich auf alle Fälle immer fleißig dabei. Meine Sorge dabei ist natürlich, weil das so flexibel ist, kann ja jeder machen, wie er möchte. Und ich kann immer nur meinen einen Kunden zitieren, der sagt, wir liefern die Daten ab Rampe. Danach baut jeder Fachbereich sein Datenmodell in Power BI selbst. Die nutzen noch den Power BI Report Server. Das kann man so machen. Nachteil ist, wenn du jetzt, Markus, eine tolle Struktur dir überlegt hast, musst du mit deinen Kollegen kommunizieren und ihnen mitteilen, ich habe es gemacht. Mach das bitte auch, damit zumindest die Inhalte wieder synchron sind. Also muss das jeder in sein Modell nachziehen und nachpflegen. Und diese Nachpflege finde ich persönlich tatsächlich eher schwierig. Ich bin eher der Fan natürlich, versuche doch ein Datenmodell für ein wirkliches Thema, was meistens natürlich weit gefächert sein kann, aber ich möchte ein Datenmodell und derjenige, der Berichte baut, kann sich sicher sein, das hat jemand geprüft und alle nutzen identische Strukturen. Und wieder das Beispiel, Umsatz ist Umsatz, das brauchen wir beide nicht diskutieren, weil wir haben beide denselben, es sei denn, du setzt einen anderen Filter im Bericht als ich, dann ist es vielleicht hoffentlich eine andere Gesellschaft, die du gefiltert hast oder einen anderen Zeitraum. Aber ansonsten benutzen wir ein Modell. Die einzige Schwäche, die viele dort natürlich immer anbringen, dann man verliert so ein bisschen diesen Self-Service-Gedanken. Ich kann da nicht mehr selber Strukturen hinzufügen. Measures gehen, aber das Spalten oder ich brauche hier nochmal eine extra Spalte, weil ich das anders dargestellt haben möchte. Oder Markus, ich möchte die Monate nur in kurz anzeigen statt in lang oder ich möchte sie in anderer Sprache. All diese Themen gehen so ein bisschen verloren, dass man es nicht sofort machen kann, sondern man muss sich halt im Team abstimmen. Einige machen das Modell, einige die Berichte. Es bedeutet immer, dass man dann anfängt, wie du schon sagtest, Single Point of Trust. Nicht nur das, sondern auch es gibt Verantwortlichkeiten, dass jemand, einer kümmert sich um Modell oder mehrere und einige kümmern sich um die Berichte und das muss abgestimmt sein, weil ansonsten passiert das, was immer passiert. Du hast jetzt Excel auf Excel auf Excel und irgendeiner hat was in der Basis geändert und du wunderst dich, warum du in dritter Instanz plötzlich einen Fehler bekommst. Das wollen wir ja alle vermeiden und jetzt habe ich wieder so viele Brocken über den Zaun geworfen. Ich bin gespannt, wo du den Faden wieder aufnimmst. Also ich bin Fan von trenne Daten von Berichten.
Ja, ist aber tatsächlich schwer. Und ich kann es auch ganz gut verstehen in der Hinsicht. Also dieses Beispiel Excel an Excel an Excel verknüpft oder so, soll eigentlich auch nur symbolisieren, es ist sowieso ein Problem, was schon da war. Es ist auch so, dass diese Aufgabentrennung schon gelebt wurde. Und es wurde auch immer schon im Businessbereich schon in der Form gelebt und gelöst oder gehandelt. Ich sag mal, handeln ist vielleicht das andere Thema. Letztendlich geht es immer über Kommunikation hinweg. Und ich glaube, wir müssen so ein bisschen trennen, das geht in dieses Rahmen der Verwendungsszenarien rein und vielleicht sogar auch in dieses Thema mit den Data-Driven People, die wir in der Folge mit dem Andreas hatten. Die Frage ist ja, wo bewege ich mich? Bewege ich mich dahin, dass ich sage, ich habe ein ganz zentralisiertes Datenmodell und jetzt habe ich nur noch Endanwender, die Berichte darauf bauen und muss ich auch meiner Einheit, die das zentrale Datenmodell bereitstellt, mehr Anforderungen ans Bein heften, was eben verfügbare Strukturen und Formatierung und angeht? Oder ist es so, dass ich eben tatsächlich den Pinguin oder Delfin, ich weiß jetzt nicht, welchen Begriff wir verwenden wollen, der eben explorativ wirklich in seinen Daten wühlen möchte und der auch mal sagen möchte, ich möchte hier jetzt eine Tabelle hinzunehmen. Da ist aber gefühlt auch der Anspruch plötzlich ein ganz anderer. Und das merke ich auch immer wieder jetzt in verschiedensten Kundensituationen, wo ich mich frage, wo entwickeln wir uns eigentlich hin in der Hinsicht, weil diese analytische Plattform uns Möglichkeiten gibt, Anwendungsfälle zu behandeln, wo vielleicht auch gar nicht der Anspruch ist, dass der über eine gewisse Gruppe hinausgeht. Daraufhin hat es auch einen ganz anderen Qualitätsanspruch und kann sowas sein wie, ich möchte eigentlich nur einen Prozess etablieren, wo ich merke, dass eben Abweichungen da sind innerhalb zwischen zwei Datenquellen. Und weil mir Power BI die Möglichkeit gibt, zwei Datenquellen einfach anzuzapfen und mal gegeneinander zu halten, baue ich mir da einen schmutzigen, Anführungszeichen, Bericht drauf. Aber der tut das, was er macht. Er hat kein besonderes Datenmodell, sondern er gleicht einfach eben zwei Tabellen ab über gleiche Strukturen und meldet mir, wo immer halt meiner Daten ich Probleme habe oder kann ich damit eben analysieren. Und da ist es dann halt auch so, dass ich nicht so hohe Anforderungen habe. Wenn ich natürlich hingehe, und auch da haben wir Kundencases, wo im Prinzip das BICC oder die IT ein großes Datenmodell zur Verfügung stellt und sagt, lieber Anwender, hier ist das Datenmodell, bau jetzt deine Berichte darauf oder mach deine Auswertungen darauf, dann merkt man plötzlich, dass so einfache Thematiken wie Formatierung schon ein Riesending sind und dass das ein Thema ist vom Datenmodell oder in größtenteils des Datenmodells echt ja schlecht ist für den Business-Anwender. Die IT hat eine Datumspalte bereitgestellt, einfach so, und du gehst auf die Datumspalte rein und siehst, das ist so ein riesen Textstring mit Wochentag ausgeschrieben, meinetwegen auch den Monatsnamen oder irgendwie in so einem ganz gruseligen Format, und du sagst, ja, eigentlich hätte ich gerne jetzt die Kurzschreibweise Monat zweistellig, Tag zweistellig und meinetwegen das Jahr zweistellig. Und der nächste sagt, nee, für mich wäre eigentlich das mit Bindestrichen und vierstellige Jahresanzeige. Das heißt, ich müsste ja schon wieder verschiedenste Formate meinen Endanwendern anbieten. Typisches Beispiel, ich liebe es, ist das Thema mit meinem Dreiklang, weil in vielen Stellen hast du sowas wie Artikelnummer, Artikelname und meistens willst du sogar noch ein Feld haben, wo beides zusammengesetzt ist. Und du kannst einfach diese Verknüpfung nicht einfach in der Oberfläche erstellen, sondern eigentlich ist es Teil des Datenmodells. Das bedeutet, dieser Dreiklang muss eigentlich schon bei der Datenmodellierung mit vorgegeben sein. Also muss auch da die Datenmodellierung machen. Und deswegen, ich kann mir nur sagen, dieser Cycle zwischen Modellersteller und Berichtsersteller, der muss so kurz sein. Und dass man eben kurz sagt, ich brauche das und das, weil jede Verzögerung nagt an der Akzeptanz. Sagen wir so, ich kriege mein Datenprodukt, meinen Bericht nicht fertig, weil ich wieder Anforderungen an das Datenmodell stellen muss und vielleicht derjenige auf der anderen Seite sagt, das können wir für Release XY einplanen. Ja, da was soll ich daraus machen? Also soll ich dann mit der Zwischenlösung weiterarbeiten? Kann ich verstehen, dass da es entsprechend nicht so toll akzeptiert ist. Das Gleiche sehe ich, wenn wir wirklich in die Modeltrennung zwischen Modell und Bericht gehen, ist ja in Power BI möglich, auf beiden Ebenen Measures anzulegen. Und gerade auch das ist so ein Thema, wann kippe ich eine Kennzahl wieder zurück ins Datenmodell, damit sie von jedem genutzt werden kann. Und tatsächlich, was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn du wirklich noch diese zusammengesetzte Datei hast, kann ich nicht explizit sagen, was eigentlich eine Kennzahl ist, die nur innerhalb des Berichts lebt. Weil auch da bin ich der Meinung, gibt es ganz viele Berechnungen, die Leute anlegen, die eigentlich nur für den Report relevant sind und eigentlich gar nicht in dem zentralen Datenmodell etwas zu suchen haben. Andreas, geht das in die Richtung, in die du auch gedacht hast?
Oh ja, und du hast so viele Themen angesprochen und ich versuche sie nur leicht anzureißen, da wo wir die hoffentlich nicht verlieren. Ich fand zum Beispiel total spannend, dass du das Thema Anwenderkreis, und da schließt sich für mich tatsächlich der Kreis, Markus. Allen muss klar sein, wenn wir das Thema Strukturen angehen, dass es irgendwie einen Plan geben muss, nicht, dass jeder machen kann, was er will. Ich will ja gar keinem was verbieten, aber auch da wieder das Problem ist, wenn jeder macht, was er will und du hast wieder einen coolen Bericht mit Daten und allem gebaut und der Kollege braucht den mal wieder, musst du ihn verschicken oder bereitstellen, dann gehst du immer an den, ich sag mal, Kollegen vom BICC, was du ja auch angesprochen hast, vorbei und schon hast du wirklich einen Zirkelbezug und jeder kann machen, was er will und dann musst du wieder wissen, wen sprichst du wann an, um das richtige Modell mit den richtigen Daten, mit den richtigen Strukturen. Oder baust du dir aus diesen ganzen Dingen wieder am besten dein eigenes? Und Markus, genau das will ich versuchen zu verhindern. Ich verstehe aber das, was du auch ansprachst, dass viele natürlich sagen, dieser Prozess, bis es mir bereitgestellt wird, die Strukturen da sind, alles bereinigt, auch dein gewünschter Dreiklang. Also auch da ist es, Markus, ich kenne noch Tools aus der Vergangenheit, da musste ich das nicht machen, das hat das Reporting-Werkzeug machen können. Aber das haben wir alles nicht mehr. Wir müssen mit dem leben, wie es ist und diese Anforderungen, und genau da bin ich immer bei dem wichtigen Punkt, mir reicht es ja schon, wenn du das kleinteilig liefern kannst, also Dreiklang versteht jeder, das ist relativ einfach, eine kleine Nummer, ein Name und ich hätte es gerne auch zusammengesetzt, liefern wir zwar auch immer, aber das muss man auch erstmal erklären, weil viele denken, oh, das können wir doch im Bericht zusammenstecken. Ja, geht, ist aber, tickt aber anders. Und dieses Verständnis, was muss man strukturell machen? Was kann ich im Bericht leisten? Dieser Prozess, der muss verstanden werden. Und auch da bin ich bei euch allen. Dieser Zyklus, dass das ins Modell kommt, dass der Report das nutzen kann, der muss wirklich schnell sein. Also ich möchte nicht mehr so lange warten, bis ich damit arbeiten kann. Und da hattest du auch einen ganz wichtigen Punkt für mich angesprochen. Wo mache ich wann was? Weil auch jetzt ist es ja nicht verboten, wenn ich ein tolles Modell von dir kriege, Markus, dass ich selber sage, oh, so zwei, drei Measures, die hat Markus vielleicht nicht bedacht oder ich brauche sie, nur ich brauche sie. Wie führst du das wieder zurück, wenn es alle benutzen wollen? Und da haben wir eigentlich für uns einen ganz guten Workflow entwickelt, dass wir sagen, ja, du kannst in deinem Bericht etwas machen und wenn dir das wichtig ist und andere ihn benötigen, definier doch bitte, was du dort tust und wir können das in die Zentrale, also in die zentrale Datei mit übernehmen. Natürlich wird das noch geprüft, ob das alles funktioniert, ob es da nicht irgendwelche Einschränkungen gibt oder irgendwelche Zirkelbezüge, die dadurch entstehen, hat für mich den Vorteil, du kannst es erstmal im Bericht benutzen und irgendwann wird das quasi wieder zurückgezogen und dieses Modell wächst und lernt dazu. Denn auch wir beide wissen, wenn wir auf das große Buch warten, bis alles das, was wir mal definiert haben, in diesem Datenmodell ist, das kann dann mal dauern. Und wir wollen ja tatsächlich, wie im Self-Service-Gedanken, schnelle Ergebnisse. Und es muss halt auch mal, wie du schon sagtest, dieses Dirty sein, dass man, ich brauche das jetzt. Genauso da lebt das von. Und ich glaube, diese gesunde Mischung und das Miteinander sprechen, wie sieht das mit den Strukturen aus? Und hier lebe ich gerne diese flache Strukturen, aber trotzdem muss es Verantwortlichkeiten geben. Ich weiß, das ist immer ein bisschen nervig und langweilig, aber wir sind nicht in einer Behörde, wir müssen auch nichts ausfüllen, aber wäre schon schön, wenn das irgendwo Struktur gibt, dass sich da jemand auch drum kümmert. Weil du weißt ja auch, ich baue mal schnell und mache mir den Bericht. Wenn sich keiner drum kümmert, liegt der seit einem halben Jahr rum und keiner weiß, was diese Kennzahl da mal ausgeprägt hat oder warum sie erstellt wurde. Da habe ich immer mit Schwierigkeiten und auch dieses nicht hohe Kundenanforderungen, das kann man so schwer trennen. Also Markus, ich habe manchmal kleine Kunden, nenne ich das mal, die haben extrem komplizierte Anforderungen, wollen aber viel Flexibilität. Genauso gibt es das aber auch in Konzernen, nur dort dauert der Zyklus manchmal einfach zu lange. Und da wirst du mir hoffentlich beipflichten, unser Werkzeug, was wir beide so lieben, kann wirklich vieles gut unterstützen. Und auch das Thema, was du ansprachst mit den entsprechenden Datumstrukturen. Und ich kann immer nur da den Lars Schreiber zitieren, der hat da ja auch ein schönes Set, was er dann immer mitnimmt zu jedem Kunden. Und du siehst, auch das ist schon gewachsen über die Jahre. Es lernt immer mehr dazu, ist schon richtig mächtig und da ist wirklich alles mit drin, mit mehreren Sprachen, mit Spalten in Kurz-, in Langform. Man sieht, dass das gewachsen ist und aus den ganzen Projekterfahrungen, die man gesammelt hat, wirklich schon ziemlich allumfänglich ist. Selbst der allseits geliebte Ferienkalender oder eben Feiertagskalender, alles sowas ist mit drin. Die Frage ist halt immer nur, wie setzt man den Prozess auf? Und ich wünsche mir immer, dass wir trotzdem mit Strukturen starten, aber ihn möglichst flexibel halten. Wenn du so willst, in diesen leichten Bändern bewegen, dass jeder seine Freiheitsgrade hat, aber trotzdem wir immer versuchen, das wieder in die Zentrale zurückziehen und am besten natürlich noch, wenn du so willst, eine kleine Dokumentation wäre auch ganz hilfreich, damit jeder weiß, was da passiert und da kann man auch viel in dem Self-Service-Tool nutzen, was unterstützt und sei es nur die Beschreibung, dass da drin steht, was denn diese Cancel macht und wie die sich zusammensetzt. Ich weiß, das ist immer so schwer und Dokumentation lieben wir ja quasi alle. Ja, und insofern, ich hoffe, ich habe das alles so einigermaßen aufnehmen können, aber ich habe tatsächlich nichts Neues. Ich kann immer nur dafür werben, versucht viel mit Strukturen zu leben und versucht Standards herzustellen. Ja, und da fängt es mit dem Datum natürlich wie immer an.
Ja, das Thema ist nur, dass tatsächlich die Lernkurve, wie ich finde, muss einfach auch möglich sein. Das heißt, ich muss auch irgendwo mal anfangen dürfen und Fehler machen. Und ich muss auch mal so einen Prozess leben und es laufen Sachen am Prozess vorbei und es wird mehr, die am Prozess vorbeilaufen. Und gerade da, finde ich, wird es interessant, auch gerade im Rahmen von Governance-Themen und so weiter, wie wir heutzutage immer mehr dahin kommen, wenn wir bestimmte Aspekte des Tools einsetzen. Ich finde zum Beispiel mit der Git-Versionierung ist ein tolles Thema, was reingekommen ist. Auch das mit dem Timdl, was mittlerweile reingekommen ist, wo der Code mitlesbarer wird. Ist es jetzt so, dass wir hingehen können versuchen, diese Strömungen, die da sind, aufzusammeln und einfach mal gegeneinander prüfen und feststellen vielleicht irgendwann mal, wo wird eigentlich an mehreren Stellen die gleiche Datenquelle abgegriffen und können das wieder hinterfragen. Wir können gucken, wo sind bestimmte Kennzahlen. Und ich hoffe, dass wir auch demnächst dann dahin kommen, wenn dann zum Beispiel tatsächlich, wie wir es angesprochen haben, ein Report-Measure ins Model rübergewandert ist und vielleicht sogar mit dem, entweder hat man es über Namenskonvention, tolle Folge von uns, geregelt, oder es ist einfach so, dass man hingegangen ist und hat dann wirklich diese Kollision der Bezeichnung, dass man eben durch die Impact-Analyse oder durch diesen Abgleich der zur Verfügung stehenden Quellen dahin kommt, dass man sofort erkennen kann, wo das Fehler ist und dann eben auch entsprechend nachbessern kann. Weil es ist ja, wäre ja dann wirklich nur so, dass ich in dem Bericht das vorhandene Measure entfernen müsste und auf das neue ansetzen müsste. Und theoretisch, wenn die Daten als Metaebene vorliegen innerhalb meines Versionierungswerkzeugs, könnten auch Programme das vorher analysieren und auch sogar diesen entsprechenden Konflikt melden und entsprechend auch abändern. Beziehungsweise, wenn man den Prozess wieder so lebt, dass man hingeht und sagt, ich habe eine Entwicklung, habe einen Test und habe eine Produktion, dann wäre es ja sogar so, dass es da auffallen würde. Und auch da finde ich wieder super spannend, wie man vielleicht dann in Zukunft, wenn man vielleicht mehr aus diesem, die ich mache es als Person, Self-Service rauskommt, und hingeht, okay, wir schaffen uns wirklich so eine Pipeline-Bewegung in dem Thema rein und mit der entsprechenden Versionierung, dass eben im Produktiv nichts mehr direkt geändert wird, ne? Sondern einfach, es muss über diese Pipeline gehen und damit dann auch wieder sichergestellt wird, dass es vorher über einen Test gegangen ist und dass dieser Test wirklich sagen kann, dass der Bericht ausführbar ist und keine Fehlermeldung gibt. Also all das lässt sich ja heutzutage aufbauen und ich meine, ist auch alles eigentlich schon an gewissen Stellen gelebte Realität. Man muss auch wieder da hingehen und sagen, Microsoft hat eins gemacht, es ist BI für jedermann und es beginnt mit einem Werkzeug, was ein Office-like-Feeling hat, gegebenenfalls, ich weiß gar nicht, mittlerweile schon mit Office mit ausgeliefert wird und wo jeder die ersten Schritte machen kann, seine Lernkurve beginnen kann. Und damit gehört es eben erstmal in eine Datei, wie eine Excel-Datei. Und das Auftrennen, dass ich meine Excel-Pivot vielleicht auch mit dem SQL-Server verbunden habe oder so. Also auch das wurde schon damals gemacht. Und dennoch machen es nicht alle und gehört vielleicht als Entwicklungsprozess dazu. Oder siehst du das anders, Andreas?
Absolut nicht, Markus. Und ich bin da tatsächlich wirklich dafür. Man kann klein starten und es gibt genügend Werkzeuge, die einen später dabei unterstützen, selbst auch die Trennung von Datenmodell und Bericht vorzunehmen, sei es nur das zu splitten, da gibt's echt tolle Sachen. Und selbst auch, wenn du da entsprechende Formeln entwickelst, wir arbeiten viel bei einem Kunden mit dem Tabula-Editor, der uns dann wirklich auch hilft, das zu verproben. Und da werden dann wirklich, wenn du so willst, Best-Practice-Rules hinterlegt und die verproben das Modell, dass sich jeder auch so ein bisschen an diese Richtlinien hält. Du kriegst aber trotzdem dadurch Freiheitsgrade, wo jeder dann an dem Modell mithelfen kann und entwickeln in einem Team, funktioniert gut. Und auch, was du schon angesprochen hast mit dem TMDL, Power BI entwickelt sich immer mehr und immer weiter zu wirklich einem sehr hilfreichen Werkzeug, was Flexibilität mit Tool-Offenheit kombiniert. Und ich kann nur sagen, es ist uns ein leichtes zu sagen, jeder macht das für sich, aber wenn wir im Team arbeiten und wir ein bisschen Regeln reinbringen, dann funktioniert das ganz gut. Und wenn man schon von Anfang an versucht, so ein bisschen alle darauf zu trimmen, wie man sowas macht, wie man Dimensionen erstellt, wie man sie benennt, hatten wir auch tolle Folgen über das Thema Namenskonvention und alles, was es dazu gibt. Es ist immer wieder dasselbe. Mach es vorne richtig, dann hast du es hinterher richtig leicht. Und ich merke es gerade in mehreren Projekten gleichzeitig, es funktioniert wirklich super, wenn man sich an diese Regeln hält. Ich weiß aber auch, dass es natürlich schwierig ist. Ich möchte mal schnell in diesem Bericht was machen und diese Flexibilität habe ich dann nicht. Aber auch da gilt, man kann das alles in gewisser Form regeln. Und selbst, Markus, wenn dann Kollegen ankommen und sagen, ey, ich brauche das aber jetzt und ich mache mal schnell Composite, auch wenn das nicht gewünscht ist von der IT, das funktioniert alles, wenn man sich hinterher darauf einigt, wie man das Ganze wieder in die Linie bringt, wie es so schön heißt. Rausbrechen, finde ich persönlich, ist kein Nachteil. Und ab und zu muss es halt auch mal was sein, was man ausprobieren darf. Und all das ganze Thema, was wir da angesprochen haben, wie man das Ganze machen kann mit Versionierung im Git. Ich kann total super erkennen, wenn ich im Power BI etwas gebaut habe, was hat sich denn da wirklich geändert? Und das finde ich wirklich faszinierend. Ich habe das gerade heute wieder einem Kunden gezeigt und die ist Fachcontrollerin. Die fand das faszinierend zu sehen, was Herr Bebersdorf geändert hat und sagte, ja, das haben wir heute sogar besprochen. Das ist toll, kann ich einen Haken dran machen, weil ich habe es verstanden. Es ist ganz transparent und am Ende, Markus, so gemein das klingt, ist alles nur eine Textdatei, wo irgendetwas an Code drin steht und es funktioniert wunderbar. Hast du dazu noch irgendwas?
Nö, und tatsächlich, dieses Textdatei und Code ist für mich auch das Maßgebliche. Meinetwegen ändert sich so ein bisschen die Oberfläche dazu. Finde ich ja auch immer sehr spannend, dass teilweise Leute gewillt sind, mehr zu experimentieren, ChatGPT die richtige Frage oder entsprechend den richtigen Prompt zu geben, damit das gewünschte Ergebnis rauskommt, anstatt zu lernen, wie sie vielleicht das richtige Ergebnis programmieren könnten. Vielleicht wäre das sogar teilweise einfacher und hätten sogar noch ein bisschen mehr Verständnis dafür, was dabei rausgekommen ist. Aber wie gesagt, ich will das Thema gar nicht so bashen. Wenn am Ende die Performance da ist, die man haben will oder das Ergebnis da ist, ist es für mich okay. Und genauso wie du es sagst mit dem Rausbrechen, wir wissen beide, dass so ein Composite-Model auch seine Bottlenecks hat und ab einer gewissen Komplexität, und die ist gar nicht relativ schnell sogar teilweise erreicht, das ganze Thema nicht performant läuft. Und auch spätestens dann wird sich der Business-User wieder an jemanden melden und wird sagen, guck mal, ich mache hier das und das, warum funktioniert das eigentlich nicht so gut, wie ich mir das vorstelle? Und dann kann man diese Person wieder abholen. Also letztendlich geht alles Richtung Kommunikation. Das Schöne ist, wenn du es nicht verbietest, sondern plötzlich ein bisschen mehr merkst, dass eine Person ein Problem hat und das Problem da ist, weil es etwas noch nicht verstanden hat oder einen Prozess nicht verstanden hat, dann können wir den wieder abholen, in Anführungszeichen. Also wir können nochmal mit ihm drüber reden und sagen, warum wir eigentlich bestimmte Regeln aufgebaut haben, weil gerade dieses Problem damit umschifft werden soll. Und wo du das gesagt hast mit den Tools, mittlerweile die Trennung von Model und Bericht ist relativ einfach geworden, weil du brauchst es nur in einem Power BI-Service hochladen und dann sagst du, du möchtest den Bericht als Live-Verbindung runterladen und hast sofort eine Datei, die von dem Model getrennt ist und die man weiter anpassen kann und entsprechend hochladen kann. Und dann würde ich hingehen und würde sagen, in meiner ursprünglichen Report-Datei mache ich vorne eine fette Seite rein, wo ich entweder reinschreibe, das ist ein Model und blende alle anderen Seiten aus oder ich würde hingehen und würde sogar vielleicht ein bisschen Versionsstand und so ein bisschen Textdokumentation mit reinbauen. Ich habe sogar ein bisschen interessant gesehen jetzt letztens, es gibt wieder einen neuen DAX-Befehl, der alle Measures von dem Datenmodell auflistet. Könnte ich mir gut vorstellen, dass man das auch gut in so einer Visualisierung mit reinbringen kann, sodass, wenn man in diesem Modell drin ist, das sofort erstmal sieht, das sind die Measures, die hier in dem Modell drin sind und über, ich glaube, die Description-Spalte wird auch rausgegeben. Kann man dann sogar lesen, was jemand da vielleicht hinter beschrieben hat, was innerhalb des Measures passieren soll. Da wieder fachliche Anforderungen reinbringen, nicht die technische. So, Andreas, sind wir auf dem Weg zu den drei Dingen für den Nachhauseweg?
Ich glaube schon. Also ich musste ein paar Mal schmunzeln, weil du das Thema mit den neuen DAX-Funktionen ansprachst und was es alles für Möglichkeiten gibt. Witzig finde ich, dass ich, glaube ich, die schon so oft über das Thema gesprochen habe und ich merke, dass wir ähnliche Tendenzen, was unsere Berichte und Modelle angeht, haben, was persönlich begrüße, finde ich gut. Spannend finde ich aber, was du den Hörern heute mit auf den Nachhauseweg geben möchtest. Und ich lasse dir heute mal den Vortritt, wohl wissend, dass du dadurch 2 Punkte bekommst. Aber was möchtest du unseren Hörern heute mit nach Hause geben? Erster Punkt.
Also erster Punkt ist, dass man tatsächlich ruhig erstmal anfangen soll mit einer Power BI. Also ich finde es okay, mit einer Power BI Desktop-Datei anzufangen, um ein Datenmodell aufzubauen und auch Berichte aufzubauen auf Basis des Datenmodells, weil es tatsächlich in der Desktop-Umgebung viel einfacher ist zu arbeiten. Und wenn ich dann einen gewissen Stand habe, der über das für mich herausgeht, also dass ich etwas in einer kleinen Gruppe oder so mache und wir tatsächlich in das Teilen reinkommen mit Personen, muss ich einen anderen Anspruch ansetzen und muss dieses Datenmodell gegebenenfalls noch mal ein bisschen überarbeiten und auslieferfähig machen, also zusammenpacken, schick machen, weil man es jetzt rausgeben will. Das ist mein erster Punkt für den Nachhauseweg. Was hast du als 2?
Ich versuche mal den 2. Ja, das wird gar nicht so leicht, da einen unterzubringen. Ich habe für mich immer wieder das Thema rausgenommen, Kommunikation und Regeln. Und tatsächlich fasse ich das ein bisschen unter einen Punkt zusammen, weil wichtig ist für alle, und du sprachst es vorhin auch schon an, wir dürfen Fehler machen, wir sollten Fehler machen, aber mir hat mal ein Vertriebler gesagt, mach lieber einen Fehler und stelle fest, ist ein Fehler und drehe die Richtung. Mach es jetzt und warte nicht, bis jemand sagt, oh, ist jetzt erst aufgefallen. Und so ist es auch mit der Kommunikation. Wir reden miteinander, wir stimmen uns ab, wir haben gemeinsame Interessen und wir wollen ein gemeinsames Ziel. Also legen wir uns auch ein Regelwerk fest. Und wenn sich jeder daran hält, ist das gar nicht mehr so starr, wie man denkt, sondern der hat den Vorteil, du weißt, was dich erwartet und was der andere von dir erwarten kann. Insofern bin ich da total fein mit, und wenn man dann gewisse Standards noch mit reinbringt, ist das Ding für mich rund, und alles andere kann ich nur sagen, gehe ich mit. Insofern, das wäre mein 2. Punkt.
Boah, beim 3. Punkt ist für mich wirklich schwierig, weil ich habe einmal auf der einen Seite den Kevin, der gesagt hat, denk sofort in unterschiedlichen Rollen und versuch dich da ein bisschen ja schon diese Trennung vorzuleben, auch wenn du nur eine Person bist, die mehrere Rollen einnimmt. Wobei sich das mit meinem 1. Punkt ein bisschen beißt. Das andere Thema, was ich eher sehe, und ich glaube, das nehme ich auch, ist diese Sache, dass du das Regelwerk, wenn du dich ein bisschen mit auseinandersetzt, auch wieder in ein Tool gießen kannst. Du hast es eben schon mit Best Practice Analyzer und so weiter gebracht. Also letztendlich mach dir Gedanken in Zukunft darauf, wie du dafür sorgen kannst, dass dein eigenes Regelwerk auch in regelmäßigen Abständen verprobt wird. Ich muss gestehen, ich bin auch selber noch nicht so weit, aber das ist natürlich für mich immer so ein Wunschtraum, dass auch einfach das Werkzeug mir sagt, hey, da hast du selber gegen deine eigene Regel verstoßen, und selbst dann wäre ich ja immer noch in der Lage zu sagen, okay, das Regelwerk hat sich angepasst, ich muss eigentlich auch mal mein Regelwerk aktualisieren anstatt meine entsprechende Entscheidung. Und das sehen wir auch, glaube ich, in vielen Werkzeugen, die man da draußen sieht, dass man auch einen Punkt sagen kann, diese Regel habe ich bewusst durchbrochen, weil es handelt sich jetzt hier zum Beispiel um einen Fall, wo es nicht anders zu lösen ist. So, das wäre jetzt, glaube ich, mein 3. Punkt, den ich so ein bisschen aufgedehnt habe.
Ich bin gespannt, ob wir die dann vielleicht nochmal in kurz zusammen. Ich bin tatsächlich, Markus, mal gespannt, was wir für ein Feedback haben und wer da noch andere Meinung hat oder weitere Ideen. Ansonsten kann ich nur sagen, es war mir immer eine Freude, und auf ein nächstes Mal. Bis dann, Markus.
Bis dann, Andreas. Ciao.
Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.